Und ich habe euch den Text aus Römer 12, ab Vers 9 bis 15, wo mich denkt, das tut von dem etwas ausdrücken. Die Liebe sei ohne falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung. Geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Das sind so Worte, wo ich gemerkt habe, genau das ist es. Die Liebe sei ohne falsch. Wir haben, wie wir schon gehört haben, ganz eine tolle, geniale Zeit in den Ferien gehabt, die Gemeindeferienwoche. Ich konnte das richtig geniessen. Auch die Gemeinschaft, es war so entspannt, es war friedlich. Wie sich die Gemeinschaft entwickelt hat, insbesondere auch zu diesen doch einigen fremden, in Anführungszeichen, Leuten, die dabei waren. Es sind zwei Familien oder dabei waren, die sonst nicht in die Gemeinde kommen. Es waren ein paar Einzelpersonen, die auch noch dabei waren. Und das hat sich so angefühlt, wie die schon immer wären dabei gewesen und schon immer hätten dazugehört. Und sie haben auch selber das Feedback gegeben. Das sind die dann gefragt haben, nach diesen 14 Tagen, machen wir das nächstes Jahr wieder? Können wir auch wieder kommen? Und das ist ein gutes Zeichen, oder? Für uns hat es sich vielleicht nicht so speziell angefühlt. Wir kennen einander, aber ich glaube, für die Leute ist es zum Teil ganz etwas Spezielles gewesen. So dürfen integriert sein, dürfen so in einer Gemeinschaft sein. Das Miteinander eben, das sich gegenseitig schätzen, unterstützen, miteinander sein, das dürfen sie erleben, so. Und es ist auch ganz genial gewesen. Eben, wir sind auf einem Campingplatz gewesen und es sind so Bungalow gewesen, das sind so kleine Häuschen. Und die sind wirklich alle, wir haben 9, sind es glaube ich, gewesen, die so, oder 10 sogar, die wirklich so am Block waren, sozusagen. Und es ist sehr nach gewesen, eben familiär. Und durch das ist natürlich auch Gemeinschaft ganz einfach zu erleben gewesen. Liebe sei ohne falsch. Also das heisst, es geht nicht darum, dass wir irgendetwas spielen. Wir müssen nicht Liebe nett, irgendetwas, so eine Nettigkeit spielen. Vielleicht kennt ihr das, oder? Es gibt manchmal so Leute, die so, hey, ja, wie schön, und gell, der Herr ist doch treu, und so ein bisschen, du denkst, Hilfe. Also echt, oder? Liebe ist etwas Echtes. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Das ist ein Aufruf. Hat es da die Luther-Übersetzung. Es soll jetzt Böse meiden. Also es gibt Böses, wo wir nicht sollen Raum geben in unserem Herz. Sachen, wo wir nicht sollen tolerieren in unserem Leben. Das sollen wir hassen. Das ist ein starkes Wort. Hassen, das heisst nicht irgendwie, ja, es ist jetzt nicht so gut, oder, sondern hassen heisst, ich verabscheue das. Ich will das nicht. Ich lasse das nicht zu in meinem Leben, das böse Gedanken. Sachen, die mich trennen, die mich wegziehen von Gott, dass ich dem Raum gebe. Es ist nicht die Frage, ob das da ist. Die Frage ist, ob ich dem Raum gebe. Das sollen wir hassen. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einen kommt dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Das hat ganz viel mit dieser Kultur vor Ehr zu tun, ist mir da entgegengekommen. Die einen von uns haben das Buch von Danny Silk gelesen, Kultur der Ehre, wo mir ganz etwas Starkes dünkt. Das gegenseitig die Ehrerbietung, die Wertschätzung, die man ausdrückt einander. Und wo man nicht auf das Versagen vom anderen in erster Linie schaut und das gross macht, auf die Schwäche, auf die Schwächen herumreitet, und sich über die aufregt, sondern wo man in dieser Liebe eben, in dieser Gnade, aus dieser gnadenden, kann man dem sagen, aus dieser Haltung vom Erleben vor Gnade anderen Leuten begegnen kann. Im Wissen darum, weißt du, wir haben alle so Sachen in unserem Leben, die nicht so rühmlich sind. Wo wir uns könnten schämen derwegen. Und wo wir uns manchmal schon schämen derwegen. Und wo wir manchmal sogar das Gefühl haben, so einen kann doch Gott nicht brauchen. So etwas, was mir jetzt da wieder passiert ist, das ist so daneben, das zum Schämen. Und ich merke einfach, wenn Gott uns anschaut, wenn Gott dich anschaut, dann schaut er nicht auf diese Sachen. Er schaut dich immer durch die Augen von Christus an. Er sieht immer seinen Sohn in dir, der in dir innen lebt. Das andere sieht er schon auch. Aber da ist nie eine Anklage. Da ist immer das Vergebende, da ist immer das Potenzial, das er sieht in dir, da ist immer das Zudeckende. Und ich merke das, oder habe es auch immer wieder gemerkt in meinem eigenen Leben, ich hoffe, Tendenz, dass ich mich auf das Negative fokussiere. Und ich wenn ich jetzt nur das Problem könnte in meinem Leben lösen, die Schwierigkeit oder die Versuchung, die ich immer wieder erliege und wo ich immer wieder schwach werde, wenn ich da jetzt endlich einen Sieg hätte, dann könnte mich der Gott brauchen oder dann hat mich der Gott ein bisschen mehr gern oder irgend solche Sachen. Und das ist Kabis. Wirklich Kabis. Gott hat uns immer genau gleich gern. Er hätte dich dann genau gleich gern, wenn du einen Kabis gemacht hast, wie wenn du ihn nicht gemacht hättest. Er hat nicht Freude dran. Und das merkst du schon. Und es macht dir auch nicht Freude. Aber es ist immer seine Liebe, die zudeckt, die gern vergibt. Darum, wenn wir euch mit unseren Sünden zu Gott kommen, dann vergibt er uns gern. Und er versenkt sie dorthin im Meer, was am tiefsten ist, so dass wir es nicht mehr vorholen können. Für mich ist das Erlebnis unvergesslich, als ich mal so mit einer Gewohnheit sünd, wo ich das Gefühl hatte, jetzt komme ich zum tausendsten Mal wieder mit dem Gleichlichen zu dir und schon wieder und so weiter. Und habe das auch so gebetet. Und dann hat Gott gesagt, was zum tausendsten Mal? Das ist für mich jetzt, wie es das erste Mal war. Alle anderen habe ich im Fall schon vergeben. Die 999 Mal. Das ist für mich, wenn es vergeben ist, das ist es für mich, wie es nie wäre passiert. Das, was du jetzt bekennst, ist für mich wie das erste Mal. Und das hat mich tief berührt. Gott schaut mich an als der Rein, als der Heilig, als der Wiederhergestellt, als der Gerechte. Und wenn meine Sünden vergeben sind, dann sind sie vergeben. Und wenn ich wieder irgendetwas mache, dann ist es wie, wenn es das erste Mal wäre passiert in seinen Augen. Auch wenn ich weiss, dass es nicht das erste Mal ist. Und so schaut uns Gott an. So schaut Gott die an. Und in dieser Ehrerbietung, in dieser Wertschätzung sollen wir auch einander anschauen. Das erzeugt nachher die Kultur von der Wertschätzung, die Kultur von der Ehre, wenn wir uns anschauen können, wie Gott uns anschaut. Nicht als die wieder hier ein Seich gemacht haben, wieder hier in unseren alten Muster laufen, wieder hier irgendwo emotional werden, wieder hier im Fleisch reagieren, sondern als die berufen sind. Wo der Sohn in innen lebt. Der Christus in dir, die Hoffnung vor Herrlichkeit. Und dass der vorkommt. Dass man den sichtbar macht. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir einander gegenseitig eben in dieser Ehrerbietung begegnen, dass auch etwas von dieser Hoffnung und von dem Neuen, von der Freude, von der Zuversicht, die wir über unser eigenes Leben haben, sichtbar wird. Ich kann mich erinnern, ich war an manchem Seminar oder an manchem Kongress gereifelt und dachte, dort werden dann meine Probleme gelöst. Dort kommt dann irgendwo das autoritative Wort und der Gesalbte, wo mir die Hände auflegt. Und nachher sind dann meine Probleme weg. Und ich habe gemerkt, das ist nicht so. Erstens mal ist es überhaupt nicht um die Probleme gegangen. Sondern wenn Gott mir auch prophetisch etwas zugesprochen hat, ist es immer um meine Berufung gegangen. Ist es immer um das Mandat gegangen, das Gott mir gegeben hat. Und versteht ihr, wenn das einem jemand wieder zuspricht, zu was dass du gesetzt bist? Weißt du, du bist gesetzt, alte, zerfallene Ruinen wieder aufzubauen. Das spüre ich über deinem Leben. Das ist dein Mandat. Und Gott braucht dich zu dem. Bist stark, bist mutig. Halleluja! das baut etwas auf. Und plötzlich merkst du, deine Probleme, die du so drum gedreht hast, die sind eigentlich gar nicht so zentral. Um die musst du dich gar nicht drehen. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Das ist das, was Nicole heute Morgen im Lobpreis angesprochen hat. Der Hunger nach dem Geist. Brennend im Geist. Als ich das gelesen habe, das ist eine Herausforderung. Ich merkte, ja, sind wir nicht irgendwie fast so ein bisschen träge, so ein bisschen gemütlich geworden? Haben wir noch die Sehnsucht? Haben wir noch den Hunger, von dem Geist von Gott erfüllt zu werden? Strecken wir uns aus, auch wenn wir hier Lieder singen, vor Anbetung, vom Lobpreis, dass sein Geist über uns kommt und die Regierung einnimmt und uns kann durchströmen mit seiner Kraft? Seid brennend im Geist. Das ist in Befehlsform geschrieben, da. Das ist nicht irgendein Bitt oder ein Wunsch. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Der Geist, den Gott uns gegeben hat, ist in sich, in seiner Natur etwas Brennendes. Das ist nicht etwas, was wir machen oder müssen machen. Wo der Heilige Geist an Pfingsten runtergefallen ist, auf die Jünger, ist das wie ein Feuer vom Himmel gekommen. Sie haben so wie Feuer auf sich gesehen. Und da ist eine Leidenschaft, brennend könnte man sagen, das ist eine Leidenschaft freigesetzt worden in diesen Jüngern. Die haben einfach predigen. Leidenschaftlich. Vollmächtig. Von dem Jesus einfach erzählen. Brennend. Im Geist. Das ist der Geist von Gott, der unser Leben belebt. Wo ihm die Leidenschaft gibt, wo ihm die Richtung gibt. Oder dort, wo vielleicht eben manchmal Sachen sind, wo uns aus der Bahn werfen wo Umstände uns draus tun, wo sie uns in Sorgen rein manipulieren, wo sie uns in so eine fast depressive Haltung hineinführen. Oh, jetzt kommt das noch, und jetzt ist dieses noch, und jetzt ist noch das passiert, und die Arme. Und der Geist gibt uns immer wieder den Frieden einerseits und andererseits auch die Klarheit, wo geht es durch. Merci für das Zeugnis, Regula. Wenn wir selber nicht betroffen sind, wenn wir anderen dienen und anstehen und denken, was sage ich jetzt da? Geleitet vom Heiligen Geist zu merken, das ist jetzt das Gebet, was es braucht. Ganz einfach meistens, ganz simpel, aber sehr wirkungsvoll. Geleitet vom Geist. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Das ist ein bekannter Bibelvers. Die Luther Übersetzung erst recht. Es gibt sogar Lieder, die das so besingen. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Das kennt ihr auch nicht, das ist ein altes. Anyway, das sind so Lieder, die wir begleitet haben. Das ist cool, wenn man so einen Bibeltext kann singen und eben das Lied begleiten. Also, seid fröhlich in Hoffnung. Aber es ist auch Gefahr, wenn man es so singt und so ein bisschen vor sich her trällert, dass man manchmal gar nicht mehr so weiss, was eigentlich der Inhalt von dem Ganzen ist, dass es so ein bisschen oberflächlich ist. Und gerade wenn man die Luthersprache hat, wo manchmal Begriffe drin hat, die uns ein bisschen fremd sind, dass man sich Gedanken macht, was heisst das eigentlich? Seid fröhlich in Hoffnung. Ich habe da mal ein bisschen nachgeforscht in griechischen Text, was die Begriffe eigentlich bedeuten. Fröhlich in Hoffnung. Also fröhlich, da heisst es, ist der Begriff Chairo. Das heisst übersetzt jubeln. Ruhig sein. Glücklich sein. Gut dran sein. Heute würde man sagen, gut drauf sein. Gut drauf sein. Jubeln. Glücklich sein. Also, fröhlich, oder? Das ist nicht einfach nur irgendwie Judi-Hui. Sondern es ist eben tiefer, gespürteres. Jubeln über etwas von Herzen. Eine Ruhe über etwas haben. Glücklich sein. Gut drauf sein. Gut dran sein. In Hoffnung. Das ist jetzt das Zweite. Was heisst das jetzt? Fröhlich in Hoffnung. Was für eine Hoffnung. Also, ich bin gerade nicht schwanger und so. Also, der Begriff Hoffnung heisst Elpis. Und das heisst eigentlich Glaube, Hoffnung, Vertrauen. Also dort, wo das Vertrauen, wo der Glaube, wo die Hoffnung da ist, wo das eine Realität ist in meinem Leben, da soll ich mich freuen darüber. Da kann ich innerlich jubeln. Da kann ich ruhig sein. Und ich glaube, es sind so eine Art Lebensumstände, die hier beschrieben werden. Es sind wie zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, wenn wir in dieser Hoffnung sind, eben in diesem Glauben, in diesem Vertrauen, da sollen wir fröhlich sein, da sollen wir jubeln, ruhig sein, glücklich sein. Aber natürlich auch in dieser Hoffnung, die wir ganz generell haben, eben die Hoffnung von unserer Lösung, die Hoffnung, dass Gott alles im Griff hat. Nachher geduldig in Trübsal ist das Zweite. Da hat uns der Johann schon mal erklärt, was geduldig heisst. Das Wort Hypomoneo. Jetzt habe ich das richtige Wort. Ja, genau, Hypomoneo. He. Also das Bleiben, dranbleiben, durchhalten, beharrlichen, dranbleiben heisst das eigentlich, das geduldig. Aber wir haben manchmal so den Eindruck, ja, geduldig, das heisst einfach irgendwie, ja, jetzt muss ich einfach warten. Irgendwie ist es einfach langweilig und es passiert nichts. Man kann nichts machen. Das ist nicht das, was hier steht. Wir sollen in Trübsal, also das kommt dann auch noch, sollen wir in dieser beharrlichen Hoffnung, in diesem beharrlichen Dranbleiben sein. Und auch Trübsal ist ein Wort, das man heute höchstens noch braucht, im Zusammenhang mit Trübsalblasen oder so. Was ist Trübsal? Das ist so ein Lutherbibel-Wort, das heute kaum mehr gebraucht wird. Was würdet ihr sagen? Krise, Bedrückung, in Schwierigkeiten, nur um sich selber dreht. Ja, der hat es nicht schlecht gebracht. Tlipsis heisst der griechische Begriff und es ist vor allem heisst Druck. Druck? Bedrängnis ist die beste Übersetzung eigentlich. Bedrängnis, Druck. Belastung, man kann es als Verfolgung oder eben Mühe kann so noch sein. Aber so Druck, Belastung ist eigentlich Bedrängnis, ist so die Hauptübersetzung. Also wenn du genau in solchen Situationen bist, wo vorher die Regula erzählt hat von der Brigitte, oder Druck. Das ist Druck. Oder das passiert noch, dieses passiert noch, und hier noch, und da noch, und das auch noch, und jetzt ist noch eingebrochen worden. Druck. Und ich bin verantwortlich. Ich sollte herstehen, ich sollte reagieren, ich sollte machen. Druck. Und dort drinnen sollen wir beharrlich sein, geduldig sein, also in dem ausharrenden dranbleiben, wenn solche Sachen sind. Ist mir auch so gegangen, eben, wo dann die Nachricht ist reingekommen, wir sind am Samstag auf der Autobahn heimgefahren von Spanien, wir waren gerade so bei Barcelona gewesen, wo mein Vater auf das Handy angeläutet hat und uns die Mitteilung überbracht hat, dass Marta gestorben ist. Ja, und dann fährt man einfach und fährt einfach weiter und es ist einfach still, mal für 2 Stunden in diesem Auto und niemand mehr sagt etwas und niemand mehr weiss, was man soll sagen. Und nachher sind wir am Abend spät heimgekommen und er ist der Sonntag gewesen. Habe ich von einmal mit dem Vater und mit meiner Schwester telefoniert und dann habe ich abgemacht mit dem Vater, dass wir dann ins Spital gehen, wo sie zuletzt war und gestorben ist, für mal zu schauen wegen den Kleidern und den Schlüssel vor der Wohnung und schauen, was überhaupt, wie wir jetzt die Beerdigung arrangieren und so. Habe mich mit meinem Vater getroffen, wir sind dort hergegangen, in das Spital, sind die Kleider geholt, sind bei Spitex den Schlüssel geholt, sind in die Wohnung reingegangen, haben das Mäppli gefunden, wo ihr Nachlass drinnen ist, wo wir gehofft haben, stehen da drinnen, wie sie die Beerdigung gerne wette und finden nachher, dass dort gar nichts steht und nichts geregelt ist. Und das Zweite, was ich feststelle, mein Vater ist komplett überfordert mit der Situation. Und meine Schwester, die zuständig wäre, ist in den Ferien. Und dann kommt Druck, genau. Dann kommt plötzlich das Hilfe. Jetzt hängt das alles an mir, jetzt muss ich. Und ich weiss nicht was, sie hat noch nichts aufgeschrieben, wissen nicht, hat sie will, Erdbestattung, Urnenbeisetzung, wer soll die Abdankung machen, in welcher Kirche, in welchem Friedhof. Hilfe, oder? Wer schreibt die Zirkular, wie schreiben wir da drauf, wer sind ihre Bekannten, wer sollen wir überhaupt einladen? Das Einzige, was wir haben, ist einfach ein Adressbüchlein mit vollen Adressen. Nie irgendwie markiert, wer man einladen soll und wer nicht. Druck. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, das ist im ersten Moment dort, an diesem Montagmorgen, ist mir genau so gegangen. Hilfe, oder? Überfordert, Panik. Und zu merken plötzlich, das hängt jetzt alles an mir. Es ist niemand anders da, der jetzt da reinsteht oder der gross helfen kann. Und dort einfach wieder den Boden unter die Füße zu bekommen und zu sagen, Jesus, du bist da und du hast das im Griff. Und das kommt gut. Und es ist nicht ein Verdienst, aber es ist einfach etwas, was ich nicht erleben durfte. Es ist der Frieden wiedergekommen, es ist die Ruhe gekommen, es ist das Wissen gekommen, es kommt gut, weil wir vieles noch nicht gewusst haben. Aber das sind so Erlebnisse, oder, von Druck. Und dort drinnen sollen wir geduldig sein, sollen wir ausharrend sein, dranbleiben. Beharrlich im Gebet, das ist nachher das Letzte, was noch kommt, und das gilt für beide Situationen, also fröhliche Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Also nicht aufhören, die Sachen immer wieder mit dem Himmelvater zu besprechen, zu bewegen. Das ist der Schlüssel. Beat hat es vorher auch gesagt, aber manchmal tut man die Sachen mehr so bedenken, anstatt dass man es eigentlich betet, gell? Kennen wir, oder? Das dreht und macht und tut und überlegt. Und irgendwo ist man mehr bei sich selber als eigentlich bei Gott. Vielleicht tut man manchmal schon noch so Gott auch noch so halb in einem Gedanken mit einschliessen, aber es ist nicht eigentlich ein wirkliches Gebet. Das ist mehr so ein Drehen, sich Gedanken machen. Und ich merke, wie hilfreich ist das, wenn ich aus dem Ganzen ein Gebet mache. Und wenn ich mit dem Ganzen zu Gott komme, ganz aktiv entschieden und sage, genau so ist es. Genau das stresst mich jetzt, das überfordert mich jetzt, da habe ich Druck, da habe ich Stress. Ich weiss nicht, wie ich weiter, ich fühle mich überfordert, ich bringe es dir. Du bist da drinnen, der Herr, du bist da drinnen, weißt du, du wirst es gut machen. Und den Frieden wieder abholen im Himmel. Den Frieden wieder im Herz haben, das ist einfach das Wichtige. Also wenn ich merke, dass ich keinen Frieden mehr habe, dann ist Alarmstufe dunkelrot, echt. Und das müsst ihr merken, das ist ein Ding, ein Anzeichen. Und es gibt Leute, die haben einen guten Draht zu ihrem eigenen Herz und solche, die merken das selber manchmal nicht so, weil sie keinen Frieden mehr haben. Und ich merke das relativ gleich, wenn ich keinen Frieden habe. Weil bei mir schlägt nämlich alles auf den Magen. Das hat ja noch körperliche Auswirkungen, also heisst, ich habe da unten so wie ein Knüppel. Fühlt sich an, absolut kein Appetit mehr. Da hier ist es so wie ein Knüppel und wenn das ist, das ist nicht gut. Dann muss ich nicht weiterfahren und einfach irgendetwas wursteln. Sondern dann ist das Nächste das Gebet. Zu Gott gehen mit dem Ganzen. Den Frieden wiederholen. Den Frieden suchen. Der ist da. Er ist manchmal nicht immer so zugänglich, habt ihr auch schon gemerkt. Da kann ich nicht einfach auf Knopfdruck, oh, jetzt ist der Frieden wieder da. Es ist manchmal ein Kampf, irgendwo den Frieden wieder zu finden. Aber ich möchte mich ganz fest ermutigen, in solchen Situationen lässt mich den Frieden nie rauben. Aus dem Frieden raus kannst du jedes Problem und jede Herausforderung bravourös, sage ich jetzt mal. Nicht, weil du so einen coolen oder eine coole bist oder so einen tollen, sondern weil Christus dann in dir wieder regiert. Nachher lösen. Wenn wir es aus dem Frieden raus können lösen. Ich könnte jetzt eine ganze Predigt zu diesem Thema haben, in den Sabbat hineinzukommen. Der Hebräerbrief sagt, dass es gibt für das Volk von Gott noch eine Ruhe. Ein Sabbat, wo ihr reinkommen sollt. Und das ist nichts anderes als in dieser Sohnschaft, die Christus für uns am Kreuz von Golgatha erwirkt hat, verwurzelt sein. Und zu ruhen. Und zu wissen, ich bin das. Schaut mal das Leben von Jesus an. Was hat der für Bedrängnis gehabt? Nicht erst am Kreuz. Was hat Jesus für Bedrängnis in seinem Leben gehabt? Da kannst du anfangen, kaum geht das los mit seinem öffentlichen Auftritt. Natürlich sind Zeichen und Wunder passiert und wunderbare Heiligen und Toten und Verweckungen, aber schaut mal, wie schnell das geht, was heisst, und die Schriftgelehrten und Pharisäer kamen und sagten. und motzen und kritisieren, hinterfragen, dämonisieren, stellen in Frage, prüfen. Das war schwierig, menschlich gesehen. Bedrängnis, Druck. Aber das merkt man gar nicht so, weil Christus bleibt, Jesus ist immer in diesem Frieden geblieben, beim Vater. Und in diesem Beispiel eben mit der Stillung von diesem Sturm wird es ja dann äußerlich sichtbar. Er ist einfach wie da, wo er ist, ist einfach der Frieden. Und Christus wohnt in dir. Darum ist der Frieden in dir. Der ist schon da. Darum musst du ihn nur nicht rauben. Du kannst immer wieder darauf zurückgreifen, sozusagen. Es ist manchmal ein Kampf, manchmal ein Ringen, aber er ist da. Er ist verfügbar. Die Quelle vom Leben ist in dir schon angelegt. Und es ist wichtig, dass wir uns aus dieser Quelle nachher ernähren und uns nicht von uns, von den Umständen um manipulieren und aus der Ruhe bringen. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Das ist nicht das, was daraus raus kann fliessen. Wenn wir selber Frieden haben, sind wir gesetzt, uns den Nöten, den Bedrängnis, den Schwierigkeiten von den anderen können anzunehmen. Dann drehst du dich plötzlich nicht mehr einfach nur um dich selber. Das ist nämlich eine Folge von dem, wenn wir unter Druck sind und den Frieden nicht mehr haben. Dort dreht sich alles nur noch um meine Probleme und um meine Herausforderungen und wie mache ich jetzt das und wie kann ich noch und wie kann ich noch besser und wie muss ich jetzt und dass es noch irgendwie andere Leute auch noch gibt, die noch irgendwie Probleme haben um mich herum. Das ist völlig, das blenden wir dann völlig aus, schon gemerkt. Du hast gar keine Kapazität mehr, du hast gar keine Zeit mehr für das auch, weil du hast ja selber schon so viel. Oder wenn jetzt Wasser schon hier steht, oder? Und nicht noch andere kann sagen, du kannst mir helfen irgendwie. Und das ist, glaube ich, das, und darum ist es so wichtig. Tut da schon wieder etwas hornen, oder? dass wir selber in diesem Frieden bleiben, in diesen Frieden reinkommen und uns durch das den anderen, den Nöten von den anderen wieder annehmen können und uns gegenseitig können zu den Seelsorger werden. Zu dem sind wir gesetzt. Das war ein wunderbares Beispiel gewesen, oder? Von deiner Schwester. Und du einfach nur hast müssen ablassen und das Gebet und hast gut. Segnet euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Trauernden. Das sind wichtige Prinzipien. Eben auch da segnet die euch verfolgen, eben die Leute, die einem auf die Nerven gehen. Wo ihm das Leben will, wo ihm angreifen, wo ihm kritisieren, wo ihm abmachen, wo ihm missverstehen, wo ihm falsche Motive unterstellen und. Wir segnen die. Wir fluchen nicht. Fluchen heisst negativ reden, segnen heisst positiv reden. Also, es sind nicht immer, es geht nicht darum, ob du da heilandisch über die Leute oder nicht. Es geht darum, wie du über sie redest. Nur, dass das klar ist. Also, wie redest du über die Leute, die dir das Leben schwer machen? Das ist das Entscheidende. Kannst du sie in einer segnenden Haltung vor Gott bringen oder bist du irgendwo in einer emotionalen Däkeibe? Hat man. In einer Täube oder so. Das hilft, wenn wir die Menschen segnen. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Trauernden. Oder weint mit den Weinenden. Und das ist auch wieder eine Realität, wo ich merke, sind wir mitten drin gestellt. Ich habe es erzählt, wir hatten zwei Todesfälle gehabt, fast gleichzeitig von Leuten, die ich beide kennt habe, näher mit ihnen unterwegs gsi. Das ist Trauer. Ganz nach. Und die Freude ist aber irgendwo näher auch da. Wir haben, wie gesagt, am Donnerstag die Beerdigung gehabt von Michael Hermann. Wir haben den Gottesdienst mit grosser Gott, wir loben dich angefangen und du merkst, das ist einfach eine Freude, mal grundsätzlich. Das ist das Lob von Gott, das über allem steht. Da haben die Kinder alle zusammen, die noch im Teenie-Alter und oder jugendlichen Alter sind, alle seine vier Kinder haben erzählt, was ihnen der Vater bedeutet. Die Teufst, ehrlich. Die Susi, die ihren Mann verloren hat, die sagt, was sie mit dem Mann alles erlebt hat. Und tiefe Betroffenheit, Ehrlichkeit einerseits und andererseits bei allen fünf, die etwas gesagt haben, die Hoffnung und wir freuen uns, dass wir die wieder einmal werden sehen. Wir freuen uns, dass wenn wir den Weg gehen, wo du auch gegangen bist, dass wir wieder werden zusammen sein. Und dass du nicht tot bist, sondern dass du jetzt ein Freudenfest oben im Himmel hast. Und jubelst. Und dass wir da einmal wieder werden zusammenkommen. Die Auferstehungshoffnung. Die Auferstehungsfreude. Das war so spürbar gewesen, dem ganzen Gottesdienst. Dann sind wir eingeladen gewesen, am Nachmittag auf dem Hartlisberg zu diesem Apero. Und das sind etwa, ich weiss doch auch nicht, es sind sicher auch fast 300 Leute gewesen. Sie haben nicht alle Platz gehabt in der Kirche in Steffisburg. Und nachher hat man da das Apero und nachher hat man die Gespräche mit all den Leuten, die man ja auch kennt. Und dann weiss ich noch, es war so kurz vor dem Verabschieden gewesen, sind wir dort so gestanden, es war ein Frieden gewesen, den ganzen Nachmittag, wunderbarer Herbsttag, wunderbares Wetter. Und dann sagt so der eine plötzlich, du, wenn man jetzt da würde, das filmen da, und würde die Leute fragen, was das ist, dann würden vielleicht die meisten denken, das ist irgendwie so ein Apero von einer Hochzeit oder so. Aber es würde niemand auf die Idee kommen, dass das eine Beerdigung ist. Das war schon so ein Zeugnis. Ich meine, man ist traurig, dass wir den Michael verloren haben. Logisch. Und gleichzeitig ist wie ein, unbeschreiblich, oder? Ist wie etwas, ist wie eine andere Dimension da, die stärker ist. Vom Leben. Vor Freude, vor Zuversicht, vor Hoffnung. Seid, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Also es gibt Momente, wo wir dürfen fröhlich sein, und es gibt Momente, wo wir dürfen rennen. Und die sind manchmal kogen nach beieinander. Und das ist okay. Wir müssen auch nicht das Gefühl haben, oh, jetzt ist doch irgendwie eine Beerdigung, jetzt muss ich ganz gedückt und traurig rumlaufen. Weil das würde irgendwie das Etikett verletzen, wenn ich jetzt da lachen oder einen Witz würde erzählen. Nein. Es ist nach beieinander. Wir sind gestern wir waren im Europapark mit unseren Kindern. Also, Deborah hat einen Gutschein gewonnen. Da haben wir einen Malwettbewerb. Und da haben wir 6 Gutscheine im Europapark gehabt. Mit Busfahrt hat sie da noch 3 Kolleginnen von sich eingeladen. Da sind wir gestern den ganzen Tag, sind wir da auf den Rollercoaster und allen Orten gewesen, so dass es am Schluss auch nicht schlecht war. Aber wir haben uns gefreut. Und wenn ich weiss, jetzt ist dem Dienstag die Beerdigung von Martha, und man sollte noch das Grab bestellen, und man sollte noch die Lieder auslesen, und man sollte noch dieses und noch jenes und noch eins, und man sollte jetzt traurig sein. Und meine Schwester war auch dabei, gewesen, und wir haben uns gefreut. Und es war so cool gewesen mit diesen 5 Mädchen. Alle etwa gleich alt und gleich gross. Es war einfach cool, es ist mir vorgekommen, wie früher in Jungschialben, wo man so irgendetwas macht und zusammen und hat gefackt und dann ein fettes Mittagessen und ein feines Dessert und einfach geniessen, oder? Herrlich. Und dann am Schluss ganz auf eine verrückte Bahn natürlich noch, da hat man so lange müssen anstehen, dass wir es vorher nicht gewagt haben. Und am Schluss sind wir noch auf so einer Bahn, die so richtig krass ist. Es war nicht so eine gute Idee gewesen, aber... Eine leichte Überforderung für unsere Töchter. Gell, Elena? Also, sie ist da, sie nickt. Aber es ist nach beinang und das Leben von Christus ist einfach immer da. Das wollte ich sagen. Aber wir dürfen traurig sein mit den Trauernden. Wir dürfen rennen und wir dürfen uns auch wieder freuen mit den Fröhlichen. Amen. Ja, Vater, und ich danke dir, dass dein Leben, das du uns geschenkt hast, ein Leben ist, wo einfach immer echt ist. Wo wir nie etwas müssen vorspielen, wo es nicht darum geht, dass wir irgendwo müssen, einer äusseren Erwartung entsprechen, sondern dass wir einfach immer dürfen ehrlich sein und uns selber sein. Und dass wir dürfen mitgehen mit der Trauer von anderen, dass wir dürfen mitgehen mit der Freude von anderen und dass wir in aller Bedrängnis, in allen Drucksituationen immer wieder dürfen zu dir rufen. wenn wir mühselig und beladen sind, sollen wir zu dir kommen, hast du gesagt. Und du werdest uns erquicken. Du werdest uns wieder das Leben schenken. Du werdest uns wieder den Frieden schenken. Und ich will das aussprechen, auch hier, gerade wenn Situationen sind jetzt, in einzelnen Leben innen, wo so Druck ist, wo so Sorgen sind, wo es nur noch dreht, ich spreche euch zu, den Frieden von Gott, der höher ist als alle Vernunft, soll eure Herzen regieren in Christus Jesus. Und wir wollen jetzt einfach auch mit den Liedern, die wir noch singen, dem Gott unsere Herzen aufteilen und sagen, egal was ich jetzt gerade mache, egal wo ich jetzt gerade drin stehe, ich will meinen Gott anbeten. Meine Seele lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.